Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die E-Mail im Postfach, die uns mitteilt, dass vermeintlich gewonnenes Geld bereitliegt zur Überweisung. Oder eine E-Mail zu einer angeblichen Bestellung, zu der es noch etwas mitzuteilen gibt. Solche Schreiben sind mehr oder weniger Alltag im digitalen Briefkasten. Wenn die Filter funktionieren, dann landen sie direkt im Spam-Ordner. Eine erste Maßnahme, um vor möglichen Betrug oder Schadsoftware geschützt zu sein. E-Mails lesen ist aber natürlich nur ein Teil vom digitalen Leben. Und weil viele Menschen in vielen Bereichen online unterwegs sind, ihre Daten hinterlassen und konsumieren, gibt es an vielen Stellen im digitalen Raum auch Möglichkeiten für Gefahr. Der Verein Deutschland sicher im Netz veröffentlicht heute seinen Index zur digitalen Sicherheitslage von VerbraucherInnen. Und die Ergebnisse davon seien alarmierend. So hat es der Verein vorab in einer Pressemitteilung angekündigt. Kurz vor der Sendung habe ich mit Michael Littger gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Deutschland sicher im Netz. Mit Blick auf die Mitteilung vorab habe ich ihn als erstes gefragt, warum die digitale Sicherheitslage alarmierend sei.
Ja, ein Trend aus dem vergangenen Jahr hat sich nochmal beschleunigt. Die Zahl der Cyberangriffe auf Verbraucherinnen im Netz hat zugenommen und zwar enorm. Wir sprechen von 1/5, also 20% mehr Angriffen auf Verbraucherinnen. Wir haben mit einem Anstieg gerechnet, aber nicht in dieser Größenordnung. Und zum anderen gibt es noch eine Entwicklung, die uns auch alarmiert. Und zwar ist die Sicherheit der Verbraucherinnen im Netz ganz unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, die Hälfte, 56,3%, der Verbraucher sind nicht sicher im Netz und hauptursächlich hierfür sind unterschiedlich ausgeprägte Digitalkompetenzen, sodass mit der Studie jetzt klar sein dürfte, Sicherheitspolitik ist auch Bildungspolitik.
Nochmal vorweg aber die Frage, wo ist die Sicherheitslage denn in Anführungszeichen am prekärsten? Also wo drohen die Gefahren für VerbraucherInnen im Netz?
Also das ist zweierlei. Zum einen sehr klassisch, die häufigen IT-Angriffe sind die Phishing-Versuche, also mit Viren infizierte Anhänge oder auch die SMS, die einen Anhang oder einen Link hat, der mit Viren-Schadsoftware verseucht ist. Dann gibt es aber jetzt auch eine neue Betrachtung, auch in der Studie, nämlich der Desinformation, also der Information, die wir auch in sozialen Medien und Online-Kommunikation erfahren. Und das ist auch alarmierend, weil die Verbraucherinnen berichten also von Erfahrungen, die über die Hälfte der schlechten Erfahrungen auf Desinformation zurückgeht, sowie auch auf Verleumdungen und Cybermobbing im Netz. Und das ist auch zu einer Cyberwaffe geworden.
Wenn wir jetzt dabei bleiben, was Sie eben angesprochen haben, also diese Phishing-Mails zum Beispiel. Man könnte sagen, das ist etwas, was schon länger im Umlauf ist. Also man könnte es vielleicht vermeintlich kennen. Sind das andere Versuche? Sind das neue Versuche? Verändert sich das? Oder was ist da vor allem das Problem?
Ja, das Problem ist zweierlei. Zum einen werden die immer noch ein Stück weit raffinierter. Das heißt, Leute fallen einfach darauf rein. Das ist weiterhin das Hauptproblem. Das andere ist aber auch, dass wir auch tatsächlich eine gewisse größere digitale Sorglosigkeit wahrgenommen haben. Das heißt, Menschen sind dann doch ein Stück weit bereiter, schnell mal drauf zu klicken. Dieser Trend ist also sehr beunruhigend, weil es im Grunde bedeutet, wenn jetzt die Cyberangriffe zunehmen, dass ja die Hauptursache, die Zunahme der Angriffe, dann sind die Verbraucher nicht ausreichend geschützt. Das heißt, hier müssen wir noch mehr in digitale Kompetenzförderung investieren.
Und ganz konkret, wo begegnen mir diese Versuche? Also ist das in meinem E-Mail-Postfach? Ist das beim Online-Shopping? Wo muss ich darauf achten?
Ja, das sind in den populären Anwendungen. Das heißt, im Grunde in den E-Mails, in meinen SMS muss ich darauf achten. Ich muss aber auch vorsichtig sein, sogar bei Telefonanrufen, wenn ich vermeintlich mit jemandem spreche, den ich kenne und ihm mein Passwort zum Beispiel dann verrate oder auch mein Handy offen liegen lasse oder auch ich nicht darauf achte im Zug, wenn ich meinen PIN eingebe, dass den jemand mitliest. Also immer dann, wenn es um sicheren Zugang in meinen Online-Account geht, dann besteht dieses Risiko und deshalb unterstützen wir auch jeden Ansatz, der entweder auch sichere Passwörter unterstützt oder auch, das ist ganz wichtig, jetzt auch Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also ich identifiziere mich noch mit einem zweiten Faktor, zum Beispiel über das Handy, bevor ich dann in meinen Online-Account gehe. Also das sind Maßnahmen, die hier schützen.
Und was muss jetzt weiter unternommen werden, damit VerbraucherInnen besser geschützt sind? Also sowohl womöglich politisch als auch privat?
Also politisch ganz klar muss jetzt deutlich werden, digitale Kompetenzförderung ist ein Baustein für nachhaltige Sicherheit. Hier müssen wir auch Ansätze weiter stärken, die also auf diese nonformale, also außerschulische Kompetenzförderung abzielen. Wir haben hier in Deutschland mit der Wirtschaft, mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit Unterstützung der Bundesregierung sehr früh in solche Strukturen investiert. Initiativen wie Digitale Nachbarschaft bringen diese Förderung und dieses Wissen schon in die Bevölkerung. Wir müssen aber jetzt aufpassen, dass auch mit den Sparvorgaben solche Förderungen nicht wegbrechen, weil dann bricht auch Engagement, Wissen, letztlich Vertrauen in die Digitalisierung weg und letztlich auch die Grundlage für eine cyberresiliente Gesellschaft. Und das ist die Forderung, die wir da auch mit verbinden. Und für jeden Nutzer gilt natürlich weiterhin, nutzt die Angebote. Ich verweise hier auch immer gerne auf den DESIN-Digitalführerschein, der also auch zeigt, mit voraussichtlich 100.000 absolvierten Prüfungen bis zum Jahresende, die Leute wollen und können sich digital fortbilden, wenn es auch ein bisschen Spaß macht. Und hier gibt es also Ansätze, die auch genutzt werden müssen. Und das ist natürlich auch ein Appell, den wir aus der Studie heraus gerne heute unter die Leute bringen wollen.
Noch kurz zum Abschluss, Herr Liedtger, Sie haben auch eben von Desinformation gesprochen, dass das auch eine Bedrohung für die digitale Sicherheitslage der VerbraucherInnen sei. Heißt es denn da das Gleiche? Kann man sich da auch in Anführungszeichen einfach so weiterbilden oder bedarf es da ein bisschen mehr an Angeboten?
Also in der Tat ist der Schutz gegen Desinformation, also absichtliche Falschinformationen, ein Thema, was vor allen Dingen über Medienbildung funktioniert, dass ich absichern, woher bekomme ich denn jetzt die Nachricht und nutze ich nochmal eine zweite Quelle, um das auch zu verifizieren, die Information. Das sind Möglichkeiten, um sich gegen Desinformation zu schützen. Die Gefahr dieser Entwicklung, die ja auch tendenziell zunimmt, ist nicht zu unterschätzen, denn wir sehen da auch schon eine Beeinträchtigung des Diskurses im Internet, letztlich des demokratischen Diskurses, wenn auch auf politisch aktive Menschen hier mit solchen Möglichkeiten, es geht ja dann auch teilweise um Hass und um Hetzangriffe, wenn die zunehmen. Und da muss sich jeder da auch durch digitale Förderung unterstützen, Kompetenzförderung. Das ist der Weg, den wir hier als vielversprechend auch verfolgen wollen und müssen.
Sagt Michael Liedtger, Geschäftsführer des Vereins Deutschland sicher im Netz. Der Verein hat heute seinen Index zur digitalen Sicherheitslage von VerbraucherInnen veröffentlicht.